Ich habe neulich darüber nachgedacht, und mit neulich meine ich heute Morgen, als wir uns zufällig auf der Straße begegnet sind, auf dem Weg zu unserer geplanten Aufnahme, Klaus, was tatsächlich schon alles hier passiert ist auf den kalifornischen Terrassen, und musste in diesem Zusammenhang an die erste Folge auch denken, an den Ursprung und den Grundgedanken der kalifornischen Terrassen, dass man sich zusammensetzt, Ideen spinnt, sie gemeinsam diskutiert und einfach das Systemische auch in einem Podcast-Format leben kann. Und da haben wir ja über die erste Folge gesprochen, House of Cards, die wir gemacht haben und wie das entstanden ist. Und du hast dann lustigerweise gesagt, dass dir neulich auch was begegnet ist, was mich sehr gefreut hat. Aber vielleicht magst du den Leuten, bevor wir zu dem heutigen Thema kommen, mal kurz erklären, was oder schildern, was dir widerfahren ist.
Ja, das Thema, wie Gefühle entstehen. Und da ist bei mir auch wirklich ein absolut positives Gefühl kurzfristig entstanden. Das war eine Einführungsveranstaltung. Also Leute, die sich informieren über die Kurse. Ich war gar nicht darauf eingestellt, dass da jemand unsere Podcasts zu dem Zeitpunkt schon gehört haben kann. Aber gut, die sind ja öffentlich irgendwo zugänglich. Na, jedenfalls sagte die Frau vor allen Leuten, dass sie das so toll findet bei der WISPO mit dem systemischen Club, vor allem die Podcasts. Und vor allem der allererste Podcast. Sie hätte nie damit gerechnet, dass so ein Thema in einem systemischen Institut kommt, nämlich, dass es um eine Serie geht, House of Cards, ne, um eine amerikanische Filmserie, und dass darüber dann auch in ironisch-witziger Weise dann doch ein ernsthaftes Thema, und das hätte sie so mitgenommen, dass sie dann so ein richtiger Podcast-Fan geworden wäre. Und sie würde auch empfehlen, die Podcasts nicht beim Bügeln anzuhören oder bei irgendwelchen Nebentätigkeiten, sondern sich hinzusetzen und sich Zeit für die Podcasts wirklich zu nehmen, ne? Schon im Nebenbeiformat. Und wenn ich mir überlege, wie das damals zwischen uns anfing, ne, wo ich einfach so einen Satz da fallen ließ, naja, meine strategischen Kenntnisse habe ich von House of Cards. Du springst aber auch sofort drauf an, sagst, ah, oh, da könnte man doch mal einen Podcast machen, weil ich wäre nicht auf die
Ja,
Idee gekommen.
Das ist es, das
Ne?
ist es,
Das
genau.
war so
Ja,
ein
das war
Ping-Pong-Spiel, ne? Wir waren da, weiß man, in diesem Raum, und dann ging das so hin und her. Und da meinte ich dann zu dir, echt, über sowas ein Podcast, meinst du wirklich? Und dann, ja, und dann haben wir das halt gemacht, und es hat Spaß gemacht ohne Ende. Und so eine Verknüpfung herzustellen, ne, was hat denn jetzt House of Cards möglicherweise mit systemisch zu tun oder mit strategischem Denken und, ne, war dann schon toll. Ne? Also, und dass das so rüberkommt und ankommt und angenommen wurde, in dieser einen Stimme zumindestens, wollte ich dir halt einfach mal auch am Anfang dieses Podcasts sagen, weil es hat ja so was Weihnachtliches, man guckt so zurück, und es ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her. Und dann war bei mir auch noch so eine, es war eine nette Erinnerung für mich auch. Mensch, ja, weißt du noch, damals im ersten Podcast des Systemischen Clubs. Also wollte ich da heute mal schenken, mitgeben.
Weißt du, was ich demnächst auch nochmal hochladen werde auf YouTube und Instagram? Ausschnitte beziehungsweise den gesamten Videocast, weil wir haben das ja mit Video auch aufgenommen.
Hat es so? Gut,
Ja,
weiß ich
genau.
nicht mehr.
Und da kannst du dich nochmal angucken, wie du
Oh
warst.
Gott.
Ich hab mich da auch nochmal angeschaut und dann so, wow, bin ich alt geworden in einem Jahr.
Ja.
Aber das Schöne ist, man sieht da auch, welche Entwicklung man auch macht
Ja, ja, ja.
als Podcast. Und an dieser Stelle,
Ja.
bevor wir jetzt zum Thema kommen, nochmal ein herzliches Dank an alle, die diesen Podcast hören und den eigentlich zu dem machen, was er ist. Ne? Also ohne die Zuhörer würde auch niemand kommen.
Nee, ja, eben. Das ist ja das Entscheidende. Und anfangs war es ja schon so, dass ich das gehört habe, Podcasts da so in die Welt hinaus, und dann kam erst mal weniger in Reaktion, eben Erstaunen vielleicht. Aber dann kam in den Kursen mehr und mehr, aber auch manche waren sogar Thema, konnte man in den Kurs mit einbauen. Also war eine feine Sache. Das so zum Einjährigen, weiß gar nicht, ob das, ich glaube, du hast jetzt schon über 50 Podcasts produziert, ne?
Ja, ich glaube, jetzt sind schon ein paar und 60.
Ja,
Kann
also
irgendwie
über ein
sowas
Jahr
sein.
quasi ist es jetzt schon. Gell? Na gut, dann erst
Thema von heute, genau. Jetzt, ja, jetzt haben wir genug.
Gefühle. Ja. Also wir hatten das letzte Mal, hatte ich das, die Ideen von der Lisa Feldman-Barrett, das ist eine Psychologin aus der USA, und die versucht, einen Paradigmenwechsel einzuführen zum Thema Gefühle und die Einverleibung von Gefühlen. Ist selbst Forscherin, hat selbst viele Studien selbst durchgeführt. Und Paradigmenwechsel ist immer so ein großes Wort. Die lehnt sich dann den Thomas Kuhn an, der so ein Buch über wissenschaftliche Revolutionen geschrieben hat. Weißt du, ich bin immer skeptisch, wenn jemand schreibt, eine neue Sicht auf irgendwas, dann kommt bei mir naturgemäß immer Skepsis her, weil jeder und jede, die irgendwie was veröffentlicht wollen, sich präsentieren wollen, dann damit werben, dass es vollkommen neu ist. Ne? Ich bin kein Psychologe, das weißt du ja, aber ich nehme solche Ideen auf und denke, mein Gott, kann man mal drüber diskutieren, was sagen denn die Kolleginnen so, die zum Beispiel mit dem Konzept arbeiten, dass Emotionen universell sind, in den Körper eingeschrieben sind und dass man beispielsweise, und das nennt jetzt die Frau Barrett die klassische Auffassung, unser Gesicht so eine Art Schlüssel bietet, ne? Der uns hilft, Emotionen aufzusperren, objektiv erkennen zu können. Und das geht zum Beispiel unter anderem auf eine Forschung von einem Typ zurück, der heißt Paul Ekman. Da gab es auch eine Serie, Lie to Me heißt die, da habe ich ja anfangs begeistert geguckt. Am Ende kam aber der kritische Impuls rein, dass da was nicht so ganz stimmen kann. Vielleicht kennst du den Ekman, sagte der was, das ist der, der dann später auch fürs FBI arbeitete und glaubte, einen Terroristen, eine Terroristin anhand der Gesichtszüge im Flughafen durch eine Gesichtserkennung herausmarkieren zu können. Und da gab es ein paar schwere Verwerfungen, schwere Fehlurteile. Und dann ist dies mit der Forschung wieder ein bisschen runtergefahren worden. Offensichtlich ist es nicht so klar. So, und um einzusteigen, was ich heute machen wollte, ich wollte jetzt kurz wiederholen, was beim letzten, also wirklich kurz, keine Angst, damit Leute, die das den letzten Podcast nicht gehört haben, Anschluss kriegen. Und dann wollte ich aber auf die Sprache kommen. Die Frau Barrett gibt einen praktischen Tipp, wie man das Gefühlsleben, die Gefühlswelt, die innere bereichern kann und ausdrucksfähiger gestalten kann. Da würde ich ein paar Worte aus anderen Kulturen vorstellen. Und sie plädiert dafür, auch Worte selbst zu erfinden für bestimmte emotionale Zustände und die emotionale Kompetenz. Die nennt das emotionale, jetzt muss ich das Wort, es kommt mir so schwer über die Lippen, Granularität zu erhöhen. Also es gibt da unterschiedliche Differenzierungen in der Fähigkeit, sich emotional auszudrücken zu können. Also manche Leute sagen, mir geht's gut und mehr fällt ihnen nicht ein. Oder mir geht's schlecht, haben nur wenige Kategorien zur Verfügung. Das wäre es, was ich heute vorstellen würde als Ergänzung zum letzten Mal. Wäre das so okay?
Ja, selbstverständlich. Natürlich. Ich will den letzten Punkt nochmal aufgreifen. Ja. Einfach nur aus der Praxis heraus, wenn man Beratungsgespräche führt, ist die Definition des inneren Zustands, sage ich jetzt mal, also das Beschreiben, was geht in einem vor, Gefühle zu beschreiben, oftmals ein längerer Prozess, weil einem das nicht sofort einfällt. Ja. Und da finde ich den Gedanken sehr spannend, auch mal zu sagen, nicht nur mit Bildern zu arbeiten oder so, sondern einfach, okay, was könnte es vielleicht für ein neues Wort geben, dass deine Situation am besten beschreibt. Bevor du jetzt inhaltlich noch weiter einsteigst, wollte ich auf den letzten Podcast verweisen. Das ist der Podcast 55, wenn die Leute das gerne nochmal hören wollen. Die Universalität von Gefühlen. Ja. Ist das ein Mythos oder auch nicht? Und in diesem Podcast haben wir auch angekündigt, dass wir eine kleine Verknüpfung herstellen möchten. Und zwar mit einer philosophischen Richtung. Aber da sagtest du, dafür müssen wir uns nochmal die Zeit nehmen. Deswegen wird das jetzt Teil 2 von 3 Teilen werden, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, wie viel dir noch einfällt. Und welche Fragen uns noch vielleicht dazu mein erreichen Gott, werden.
Es gibt eine unendliche Geschichte. Der systemische Existenzialismus kann man ja so nennen. Ne? Das ist eine neue Wortschöpfung. Das gibt es als Begriff, glaube ich, so noch nicht. Das braucht ein bisschen Vorbereitung, weil das echt komplex ist. Ne? Und da sind große Namen angeknüpft und das sollte man dann doch ein bisschen dann. Vielleicht ist es nicht so im lockeren Kaffeehausgespräch erschließbar, war so die Idee. Aber ich würde es jetzt mal weil die Idee, die heute rauskommt, ist A, schon einmal dieses systemische Mantra, erzeugt Sprache wirklich Wirklichkeit und wie weit geht das? Und deswegen hat mich das überhaupt angesprochen, ne, wo ich mir sage, ich neige dazu, diesen theoretischen Arbeiten der Frau Barrett nachzufolgen, weil sie hochsystemisch und konstruktivistisch ist. Sie ist die Idee, die sie vorschlägt, auch für die systemische Therapie möglicherweise brauchbar, weil sie auch das Konstruktivistische in der systemischen Therapie angeht, ne, und da auffordert, mal drüber nachzudenken, dass auch das vielleicht alles Konstrukte sein könnten. Und also was ich jetzt heute vorstelle, sind jetzt permanent im Prinzip Zitate. Also ich stelle eine Idee einer anderen Frau vor, die mich aber berührt hat. Und wo ich merke, dass ich hatte neulich ein Coaching-Gespräch, da ging es ums Thema Angst. Ne? Geschäftsführer, der 2-3 Teams unter sich hat und das seit kurzer Zeit erst macht, vor kurzer Zeit Vater geworden ist, ein Haus gekauft hat, das Kind ist jetzt 5 Monate alt und eigentlich nach außen hin ist sein Leben das eines Mittelschichtsmenschen, der eigentlich alles gefunden hat. Ne? Und der fragt mich, ich weiß trotzdem nicht, was ich will und ich bin voller Ängste. Und dann fiel mir das ein. Ne? Und es wird zum Beispiel behauptet, dass Angst ein universales Gefühl ist, dass man auch durch Gesichtsausdrücke, auch das Wort Gesichtsausdruck, eine wirklich schwierige Metapher. So, und wir lernen ja dann in unserer Therapieausbildung im 3. Jahr, kriegen Leute von uns, die Teilnehmerinnen, eine Tabelle vorgelegt mit Gesichtsausdrücken, mit spezifisch, ne, also da ist beispielsweise Wut, Ekel, Verachtung, Freude, Trauer, Angst und Überraschung und dazu Gesichtsausdrücke, die das markieren sollen. Und das wird dann auch Basisemotionen genannt. Und genau dagegen revoltiert die Frau Barrett. Sie sagt, an einem Gesichtsausdruck etwas lesen zu können, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und die Missverständniswahrscheinlichkeit ist da relativ hoch. Und das schreibt ja der Luhmann auch, erinnerst du dich? Wir haben mal darüber geredet, dass der behauptet, dass unsere Kommunikation so komplex ist, dass ein Missverstehen eigentlich der Normalzustand ist. Und bei ihm war ja auch so, dass zur Sprache auch Mimik gehörte. Ne? Jetzt behauptet die, nein, es ist nicht in unsere Körper eingeschrieben. Sie hat Studien vorgelegt und selbst Studien durchgeführt, die nachweisen sollen und die sind auch in dem Buch auch benannt, also mit einem riesen Register hinten dran, wo man das alles nachvollziehen kann. Also sehr wissenschaftlich wird da gearbeitet. Also nicht in Form eines Essays, dass Studien etwas anderes zeigen. Angst hätte keine klare physische Form. Angst zeigt sich in den Gesichtern der Menschheit auf vielfältigste Art und Weise. Also nicht die Einfachheit, sondern die Vielfalt ist die Norm. Also Angst kann sich auch durch überhaupt keinen Gesichtsmuskel, der zuckt, zeigen. Er kann sich auch zeigen, durch absolute Verzerrungen der Muskulatur, der Gesichtsmuskulatur. Es kann sich sogar durch ein Lächeln zeigen, durch Schwitzen, durch Schweißperlen auf der Stirn oder vollkommene Nichtreaktionen. Also das ist erst einmal nicht ablesbar, behauptet sie. Ne? So, und dann kommen in dem Buch, das hatte ich das letzte Mal auch schon erklärt, 2-3 Kapitel darüber, wie unser Gehirn eigentlich arbeitet. Und kann man nochmal zusammenfassen, es gibt zwar Regionen, die bestimmte Aufgaben übernehmen, ich glaube, das hat man das letzte Mal auch gesagt, aber wenn die Regionen ausfallen sollten durch Verletzungen oder durch irgendwelche Drogen oder was auch immer, solche Systeme dann darmlegen können, übernehmen andere Systeme die Aufgaben oder sind in der Lage dazu. Sie nennt das Core-Systeme. Das heißt, eine einzige Gehirnregion kann mehrere mentale Zustände verarbeiten. Das ist nicht festgeschrieben. Erstmal zwar festgelegt, aber nicht festgeschrieben. Dann behauptet sie, dass wir unsere Gehirne mit Simulationen arbeiten. Wir simulieren die Außenwelt permanent in jeder Sekunde unseres Lebens. Also wir nehmen einen Impuls auf und gleichen den mit den gemachten, gelebten Erfahrungen ab, mit den abgespeicherten Erfahrungen. Aber wir reagieren nicht auf die Außenwelt, sondern wir simulieren sie. Das war mir zum Beispiel neu. Ich dachte, von dem Verständnis, was ich bisher aus dem Systemischen hatte, dass wir einen magnetischen Impuls, elektromagnetischen Impuls aufnehmen, dann in unsere Gehirn über biochemische Prozesse ins Gehirn leiten. Das Gehirn setzt das in eine Information um, zum Beispiel in die Farbe Rot. So, und dann haben wir da eine Unterscheidung. Hier wird jetzt behauptet, nee, das Farbe Rot ist ein Konzept, das in uns angelegt ist. Dann bilden wir das Konzept Rot in dem Moment, wo wir eine rote Farbe wahrnehmen, wiederum neu aus, immer wieder neu. Greifen aber auf Erfahrungen zurück. Jedenfalls brauchen wir gar keinen Außenimpuls dafür. Wir können die Farbe Rot selbst produzieren. Wow. Also wir können die Umwelt absolut simulieren. Ich denke mir dann, ist das in Träumen zum Beispiel so? Das sind Träume, Simulationen oder wenn wir Dinge sehen, die vielleicht gar nicht da sind oder wir sehen Dinge nicht, die da sind. Also wir haben ja manchmal so Grenzerfahrungen, wo wir merken, höppla, was ist denn das? Mir ist neulich was passiert. Ich habe neulich meine beiden Stereobilder haben sich überlagert. Ich habe dann die Welt nicht mehr als ein geschlossenes Bild mit Tiefenstruktur erlebt, sondern als zwei zweidimensionale Bilder, die sich überlappt haben. Und es hat erstmal eine Zeit lang gedauert. Ich musste tief atmen, damit sich die Bilder wieder so übereinander schieben, dass ein einheitliches Bild entstand. Also hier wird behauptet, wir simulieren. Und das Simulieren basiert auf Konzepte, die wir uns gebildet haben von der Welt.
So, heißt es im Umkehrschluss, ja, ich würde mal nachfragen, heißt es, dass wir auch nichts anderes wahrnehmen können, was wir nicht schon erfahren haben?
Das können wir erstmal nicht, genau. Wir brauchen dann erstmal die Erfahrung, so wie ich sie verstanden habe. Ne? Also was ich jetzt antworte immer. Ne, wenn,
aus Ihrer Sicht natürlich.
Aus Ihrer Sicht.
Oder aus dieser Position heraus. Sie geht da auch differenziert heran. Aber aus dieser Position heraus.
Was ich gelesen und gehört habe. Das vermische ich damit rein. Also ist dann schwierig. Aber sie hat ein tolles Beispiel gebracht. Ich war ja mal Imker. Und es ist interessant, wie oft die Biene für Beispiele herhalten muss, ne? Für die Sexualität, für dies, für jenes. Es sind immer die Bienchen, die irgendwie rumschwirren und da irgendwas machen. Und sie hat das mentale Konzept so erklärt am Beispiel Biene. Das Konstrukt des mentalen Konzeptes ist das, dass wir mit dem Begriff Biene ganz viele Verknüpfungen haben. Also Biene heißt nicht nur ein Tier, sondern sowas wie Wiese, Schmerz, Stich, Honig, aber auch sowas wie fleißig sein oder manche Leute auch mit Sexualität, ne, als Beispiel dafür, wie die Bestäubung, Befruchtung läuft. All das sind mentale Konzepte, wo wir einem Begriff, einem Wort, einem Laut, Biene, ne, eine Bedeutung zuschreiben. Und sie behauptet es jetzt, dass das nichts anderes ist mit den Gefühlen. Wir spüren körperlich etwas. Da hat sie ein tolles Beispiel, das konnte ich gut nachvollziehen. In deinem Magen zieht's. Also hier zieht sich was zusammen. Und jetzt kannst du da je nach Kontext, ne, wir gehen ja immer von der Kontextualisierung aus, dieses Ziehen im Magen ganz unterschiedlich deuten. Es ist nicht eindeutig Übelkeit oder Angst, sondern das kann, ich habe hier eine ganze Liste und dafür plädiert sie jetzt, den Wortschatz zu erweitern. Was kann ein Ziehen im Magen noch bedeuten? Misstrauen beispielsweise, Erregung. Oder Liebe, ne? Frisch Verliebte spüren ein Ziehen im Magen.
Das war auch mein erster Gedanke.
Schau.
Also wenn man ein Gefühl im Bauch hat, so ein vielleicht Unwohlsein, bevor man auf das erste Date geht, denkt man, das sind Schmetterlinge im Bauch. Dasselbe Gefühl vor einem Vortrag hat eine ganz andere Bedeutung für einen oder Interpretation, die man da an der Stelle vornimmt.
Ja, also die Bedeutungszumessung gehört zum mentalen Konzept Ziehen im Magen dazu. Und du hast also ein körperliches Ereignis, das ist spürbar, aber es ist so unterschiedlich interpretierbar. Und was ich jetzt, wenn ich dir da gegenüber sitze, ne, nehmen wir mal an, das kann man alles auf Beratungssituationen übertragen, damit es praktisch verwertbar wird. Der Klient sitzt mir gegenüber und sagt, er hat so ein Ziehen im Magen. Damit ist ja nichts, überhaupt nichts gesagt. Ne? Ist er verliebt? Hier steht auch noch das Wort Ekel. Ne? Zwischen Liebesgefühlen und Ekel ist ja ein Wahnsinnsunterschied. Ne? Und du spürst es jetzt im Bauch und hast keine Begriffe und sagst nur, mir ist übel. Oder das Beispiel Erröten. Ne? Wie viele Gründe können zum Erröten führen? Und ich fand das so witzig, weil sie schrieb da so ein Beispiel, wo sie im Kaffee sitzt und hat so ein Blind Date vereinbart. Und da sucht er auch einen Partner und spürte so eine Hitzewallung, spürte all die Symptome. Da dachte sie, kann doch gar nicht verliebt sein. Und es stellt er sich heraus, es war aber Symptome von der Grippe, von einem Grippeanfall. Also es hatte erstmal damit nichts zu tun. Hatte also eine So, und jetzt komme ich zum Schluss, und das war ja alles letztes Mal schon, nochmal zur Einleitung, war das gedacht, noch nicht ganz, bin gleich fertig. Hier ist so ein ganz wichtiger Satz, Angst ist kein körperliches Muster, schreibt sie. Angst entsteht aus der Interaktion von Core-Systemen. Core-Systeme waren diese neurologischen Verknüpfungssysteme, die verschiedene mentale Zustände bearbeiten können. Angst ist eine emergente Eigenschaft der Wechselwirkung dieser Core-Systeme. Kannst du dich noch erinnern? Wir haben ja über Emergenz geredet. Ne? Mhm. Hier ist eine Anknüpfung an diese Theorie der logischen Typen, der Emergenzforschung, der Emergenztheorie. Also die Interaktionen der neurologischen Systeme, die führen zu einem neuen Zustand, den wir jetzt mit dem Wort Angst beschreiben. Und das aber ist kulturell unterfüttert, das ist kontextuell unterfüttert. Soziologen würden sagen, oh ja, das hat was mit den sozialen Milieus zu tun, welche Formen von Angst du beschreibst. Ne? Es könnte auch aber alles ganz anders sein, und das lernen wir ja auch, dieses Dauernde, es könnte auch anders sein. Also Vorsicht mit solchen Worten, die Emotionen beschreiben. Hier wird behauptet, Emotionen sind nicht ablesbar und vor allen Dingen nicht universell und nicht in uns eingebaut, sondern wir konstruieren unsere Erfahrungen und unsere Wahrnehmungen ad hoc, je nach Situation. Und das war auch überraschend, dass wir sowas wie Angst, Wut und so weiter und so fort an Gefühlen ad hoc konstruieren. Sie sind nicht in uns eingebaut, sondern sie werden permanent neu produziert. Und würde für mich heißen, wenn ich es jetzt für mich übersetze, was mich heute ängstlich macht, muss morgen gar nicht mehr sein und morgen habe ich eine ganz andere Angst, je nachdem, was um mich herum sich ereignet. Und ist das dann überhaupt Angst oder könnte man es anders beschreiben? Und dann behauptet sie, dass wir mit einer solchen Geschwindigkeit Gefühle simulieren, dass es nach außen so wirkt, als wäre das in uns eingeschrieben. Deswegen kommen manche Therapeutinnen auf die Idee, Emotionen vom Gesicht ablesen zu wollen. Wir hatten mal so ein Seminar Gesichter lesen. Ne? Das würde dann in die völlig falsche Richtung gehen. Also man müsste dann ein Seminar gestalten, wie befrage ich, wenn ein Mensch bestimmte Reaktionen im Gesicht zeigt. Ich kann es erst einmal, muss ich davon ausgehen, nein, es gibt hier keinen Schlüssel, es gibt kein Vokabular, es ist kulturell unterfüttert. Vielleicht zwischen dir und mir gibt es Ähnlichkeiten. Vielleicht gucken wir ähnlich, wenn wir traurig sind. So, und jetzt kommt der Hammer, also wo ich gesagt habe, oh, also systemischer geht es jetzt gar nicht mehr. Mein lieber Gregory Bateson wird zitiert. Das freut mich immer total, weil du hast ja so deinen Guru, ich habe meinen. Ne? Deiner ist der Günther Maus und der Günther Fuchs war es.
Gunther Schmidt, also ich bitte dich.
Ach, ja. Ich krieg's einfach nicht hin.
Ich habe noch jemanden anderen. Also ich habe zwei, Gunther, die mich maßgeblich beeinflussen. Ja.
Ja, wer ist der zweite?
Das ist ein interner Dozent tatsächlich bei uns.
Ah, ja.
Das ist der Marc.
Gunther Schmidt. Also bei mir ist Gregory Bateson und dann habe ich natürlich auch bei uns meine Vorbilder. Aber jetzt kommt's, und das, da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Nehmen wir mal den Begriff Ärger. Sie hat es an dem Begriff Ärger festgemacht und hat eine Kultur in Mikronesien beschrieben, die auch der Bateson erforscht hat. Bateson war ja auch Ethnologe. Das ist ein Volk, das nennt sich Ifaluk. Und die, für die ist eine Emotion nicht im Individuum drin, sondern als Seinszustand zwischen zwei Menschen. Es ist nicht in den Körpern, sondern in der, im Zwischenraum. Und genau das hat Bateson formuliert. Dass jedes, all das, was wir adjektivisch zuschreiben, immer eine Wechselwirkung, eine Rückkopplungseffekt zwischen zwei Menschen ist. Also sowas wie Stolz beispielsweise. Das Gefühl von Stolz entsteht nicht in mir, sondern da braucht es immer einen zweiten Menschen, der oder die in mir den Stolz entfacht und bestärkt.
Also, jetzt, ich will da nochmal nachfragen. Ja. Denn Stolz, wenn ich jetzt eine Arbeit erledigt habe, nach bestimmten Maßstäben auch gut erfüllt habe, ja, erfüllt mich das eventuell mit Stolz, ohne, ja, dass jemand präsent in ein, also mit mir in einem Raum ist und sagt, mich lobt, sagt, hast du gut gemacht oder Mann, bin ich stolz auf dich, sondern ich spüre es von aus mir heraus selber, dass ich stolz das, bin.
Nach der Idee, die nicht in dir drin sein kann, muss es was anderes.
Ich hoffe nicht. Und genau. Und meine Idee war, ist es dann ein innerer Prozess, in dem ich beispielsweise dich repräsentiere und eine Außenperspektive einnehme und durch diese Wechselwirkung mit der inneren Außenperspektive, paradox ausgedrückt, entsteht dann der Stolz. Also ohne den Vergleich oder den Abgleich von einer äußeren, ja, genau, Perspektive könnte ich so in dem Fall nicht stolz empfinden.
Das ist genau das, was die kalifornischen Terrassen meiner Meinung nach auszeichnen. Ne? Da kommt jetzt eine Idee und du übersetzt es in eine Überlegung, wie ist denn das, wenn ich alleine Stolz empfinde? So ähnlich hätte ich sie, ja, das würde ich jetzt voll bestätigen. Also der Stolz kommt ja dadurch, dass irgendein Vergleich, irgendeine Wechselwirkung vorher stattgefunden haben muss. Ne? Also das heißt, es entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern immer in Wechselwirkung mit was anderem. Sonst gäbe es den Stolz nicht.
Jetzt pass mal auf, wenn wir ein Seitenmodell aufmachen würden, was wir ja so jetzt ansatzweise angerissen haben, mit sich selber, also das, der Vergleich mit dem früheren Ich vor der Erledigung der Aufgabe, ja, und dem vielleicht dadurch, durch den Vergleich des früheren Ichs und den jetzigen Ichs nach Aufgabenerfüllung, entsteht ein Selbstwirksamkeitserleben. Ja. Also, boah, ich hab's geschafft. Ja. Also davor hatte ich es noch nicht geschafft und vielleicht war ich mir auch unsicher, ob ich es überhaupt schaffe, weil es schwierig war. Und jetzt habe ich es geschafft. Also wenn ich mir das angucke, also da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich.
Ja, es ist ja auch legitim und toll und ein schönes Gefühl, ne? Baut ja auch auf, kann aber auch toxisch werden. Das beschrieb doch der Bateson an diesem einem Jäger, der täglich mehr Wild nach Hause bringt, weil er diese Achtung, die der Stamm ihm entgegenbringt, so genießt und immer stolzer wird. Jeden Tag ein Stückchen mehr Stolz und dann aber beteiligt werden wollte an den Entscheidungen des Häuptlings. Und ab da war es dann toxisch für den Stamm. Ne? Er hat dann daraus eine Führungsfunktion ableiten wollen. Ich bin doch der erfolgreiche Jäger und komm so daher. Ne? Stolz geschwellter Brust. Und da hatte dann der Stamm wieder Mechanismen, diese symmetrische Geschichte da, symmetrische Kommunikation in eine komplementäre Kommunikation umzuwandeln, also die Axiome, die der Watzlawick beschrieben hat. Also der wurde wieder runtergekühlt, der Stolz. Ne? Und daran sah man dann, dass Stolz zwischen diesen Menschen entstanden ist im Jäger. Und jetzt sagt der Bateson, aber es gibt in der Welt der lebenden Organismen nichts Einzelnes. Ne? Das ist eine Riesenaussage, weil wenn du Stolz für dich in dir empfindest, dann würde jetzt Bateson als Urvater des systemischen Ansatzes sagen, Ja gut, das empfindest du jetzt so. Aber guck mal, wer alles vorher beteiligt war, einschließlich deiner inneren Komponenten, deiner inneren Anteile. Also es ist nie ein Einzelfänomen, das einfach so vom Himmel fällt oder irgendwo in dir ein Organ, ein Stolzorgan, ne? So eine kleine Blase, kleine Fischblase, die dann der Stolz ist. Und wenn man die rausoperiert, dann bist du nicht mehr stolz. Und das war so eine Verknüpfung, ne? Wo ich mir gedacht habe, sowas begeistert mich immer. Ne? Wenn ich dann in so einem Buch dann eine Verknüpfung zum Konstruktivismus, zum, sie zitiert die Systemtheorie sogar öfter, ne? Und sie ist dann aber auch radikaler als unsere Therapeutinnen, ne, oder Dozentinnen und sagt, also wenn schon Konstruktivismus, dann lasst euch mal voll auf den Konstruktivismus ein, mhm, und kommt nicht wieder mit linearen Beschreibungen daher, dass die Welt so oder so sein soll. Also die Lesbarkeit von Gesichtern widerspricht eigentlich dem systemischen Ansatz. Eigentlich muss ich auch hier vom Nichtwissen ausgehen. Ne? Eigentlich muss ich ja gehen und sagen, okay, der Kevin guckt heute Morgen so und so. Ich weiß überhaupt nicht, was dieser Blick bedeutet. Aber mein Kalender sagt mir, okay, ich schaue jetzt mal in den Kalender der Gesichtsausdrücke. Ach, das ist Überraschung. Nein, ich muss natürlich Fragen stellen. Ich muss mit dir einen Prozess eingehen und. Das wäre dann die Arbeit. Aber erstmal ist ein Gesicht sehr, sehr widersprüchlich. Naja, und die Gefühlsworte, die wir haben, sind dann eigentlich nur Metaphern für innere Kommunikationen, für innere Zustände. Das Wort Angst ist eine Metapher für ganz bestimmte Vorgänge, hochkomplexe Art. So habe ich dieses Buch erstmal verstanden.
Ich will es ein bisschen zusammentragen, weil
fein.
Das ist ja das Schöne durch die Unterschiede, das sagt ja der systemische Ansatz, werden ja Informationen gebildet. Und jetzt versuche ich durch dein Angebot des Unterschieds für mich eine Information zu kreieren, die auch eine gewisse Anschlussfähigkeit hat zu dem, was man tendenziell in den systemischen Weiterbildungen lernt. Also, das heißt, dass es keine absolute Wahrheit gibt, habe ich mir jetzt mal rausinterpretiert aus dem, was du gesagt hast. Dass wir uns in einem Kompromiss treffen. Dieser Kompromiss entsteht durch die Interaktion zwischen uns beiden, durch die Wechselwirkung.
Genau.
Wir beide wissen nicht, ob dieser Kompromiss tatsächlich das widerspiegelt, was die andere Person denkt, sagt und so weiter.
Genau.
So ein Kompromiss kann zum Beispiel Angst sein oder Stolz sein. Oder an jegliche andere Form der, jegliche andere Kommunikationsform annehmen.
Ja.
So. Und wir machen das im systemischen Jahr genauso. Es geht um Wechselwirkung. Es gibt keine absolute Wahrheit. Wir versuchen uns irgendwie zu verständigen, indem wir uns absichern, wie die andere Person das Klientensystem autopoetisch sich dieses Konstrukt herleitet.
Ja.
Okay, also bis dahin scheint es ja auch anders, als es vielleicht am Anfang für mich so gewirkt hat, vor allem auch im ersten Podcast, eine starke Übereinstimmung zu geben. Und jetzt sehe ich noch eine weitere Übereinstimmung. Das hatten wir im letzten Podcast auch kurz erwähnt, will das heute hier nochmal aufgreifen. Die Idee, die daraus resultiert, kommunikationsfähig zu bleiben, indem man sich auf bestimmte Begriffe einigt und Komplexität reduziert, damit man vorankommt, in Kombination mit der Idee, ja Moment, das ist zwar jetzt vielleicht eine zieldienliche Beschreibung für den Moment, aber es ist immer noch ein Konstrukt, es ist immer noch eine Hypothese, vielleicht auch eine Arbeitshypothese, die wir aktiv mit reinbringen. Wir sollten uns, und ich das ist jetzt meine Frage, weil so habe ich jetzt die Frau Barrett verstanden. Wir sollten uns, wenn wir konstruktivistisch unterwegs sein wollen, auch verabschieden können von diesen Arbeitshypothesen, von den Ideen, die wir haben und auch ein wenig, Silvia Vater würde sagen, respektlos gegenüber den Ideen sind. Auch wenn wir vielleicht die brauchen, um uns zu verständigen.
So, da, genau. Das solltest du, das wird hier aufgezeichnet, ich tippe mir das mal ab, gell, wenn das muss man als Zitat mal irgendwo hinschreiben, Kevin Baron drunter schreiben.
Ich habe nur zusammengefasst, was du mir gerade gesagt hast. Also ja, ich glaube nicht, dass es
Worten. Also ich verliere mich immer so, in meinem Kopf geht es immer ziemlich ab. Wenn
aber ist es so? Also das ist meine Frage. Ich sortiere mich auch gerade.
Kommt dem, was ich höre oder lese, ziemlich nah. Ob wir das wirklich gleich meinen, müssten wir jetzt prüfen. Ne? Man muss ja da vorsichtig sein.
Oh, das ist ein gutes Beispiel, weil, guck mal, also ich habe dich gefragt, ist das so? Ich habe dir ein Angebot gegeben, meines Verständnisses, und wollte eine Bestätigung haben von dir. Du weißt ja gar nicht, was ich mir genau vorstelle. Und du bejahst das, als ob wir vielleicht dasselbe meinen würden. Ja, aber wir brauchen das jetzt. Ich brauche das, um jetzt im weiteren Verlauf dir folgen zu können. Okay. Und muss mich aber rückversichern, dass ich immer noch auf deiner, den Gedankengang folge, den du eventuell folgst.
Also wenn man da auf eine Meta-Ebene klettert, auf Abstraktionsebene 3 oder 4, müsste man jetzt sagen, okay, was jetzt zwischen uns gelaufen ist, ist eine klassische Konsensfiktion. Wir wollen den Podcast weiterführen. Du fragst mich, ist es so? Ich sage, okay, damit wir hier weitermachen können, muss ich das erstmal bejahen. Und weiß aber, ich weiß eigentlich nicht so ganz genau, was du wirklich meinst mit deinen Worten, ne? Ob das wirklich eine Übereinstimmung ist, weil Luhmann behauptet ja, es gibt keine Übereinstimmung, aber wir müssen irgendwie weiterkommen und das wäre ein eigener Podcast, den einen Satz von dir jetzt zu nehmen und zu gucken, was hat der bei mir bewirkt, was kommt der her, wieso die Worte bei dir so, aber ich würde mir sagen, ja, das ist, glaube ich, tiefste innere systemische Haltung, diese Respektlosigkeit. Aber jetzt kommt das große Aber. Ich habe dann das Gefühl, dass wir manchmal dann in einer Geradlinigkeit und Linearität lehren, weil da gibt es Verbände, die wollen ein bestimmtes Curriculum abgearbeitet haben. Es muss Wissen, Handlungskompetenz irgendwie prüfbar sein, also bilden wir Kategorien heraus und dann fängt es an, dass solche Kategorienbildungen ein Eigenleben entwickeln, so eine eigene Wirklichkeit produzieren. Dann sind unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen brauchen eine Orientierung, eine Struktur, kommt ja immer auch in den Kursen, ne? Wir brauchen Struktur. Also wir basteln dann die Welt so wie wir sie als WISPO auch brauchen, um ein Weiterbildungsinstitut existieren zu können und kommen von der ursprünglichen Idee, dass das alles hier wie simuliert ist, ne? Dass es Konstrukte sind, dass wir unsere Welt ad hoc in jeder Sekunde neu aufbauen, dass Emotionen nicht dekodiert werden können anhand von Stimme, Gesicht oder Körperbewegung. Also die ganze Körpersprache ist auch nicht verständlich. Also das geht ja so weit. Ich hatte immer gedacht, ne, Gesichter lügen nicht. Ne? Gibt es ja so einen Satz, der so sich bei mir zumindest festgeprägt hat im Kopf. Oder Körpersprache kann nicht lügen. Nein, Körpersprache lügt nicht, aber sie ist auch nicht eindeutig, ne? Sodass man da wirklich was ablesen kann.
Da kommt mir jetzt noch mal eine Idee, die ich gerne einwerfen wollen würde. Und dann darfst du gerne weitermachen. Nein, okay, dann mach nochmal den Einsatz fertig.
Das wollte ich nochmal irgendwie als besonderen Punkt festhalten, dass es ein Volk auf der Welt gibt, für die Ärger oder Stolz oder Überraschung oder Trauer nicht in der Person festliegt, sondern erst dadurch entsteht, dass mindestens zwei Menschen miteinander in Interaktion treten oder getreten sind. Es ist ein Zwischenzustand, kein individueller Zustand. Und das ist doch ein wirklich wichtiger Satz, meiner Meinung nach. Gucke ich gerade bedeutungsvoll, sehe. Irgendwo. Weiß nicht, ich grinse ja immer viel zu oft, aber das halte ich wirklich für einen wichtigen Satz. Mhm. So, bitte.
Dann schließe ich genau daran an. Das war ein Satz, der dir wichtig ist. Ja. Ich habe für mich auch noch mal einen Satz irgendwann mal so indirekt formuliert, der mir jetzt nochmal kam, als du davon berichtet hast, welchen Spagat man vielleicht auch als Institut der systemischen Lehre machen muss. Also, weil es halt auch gewünscht ist aus Teilnehmersicht. Man braucht Orientierung, aber gleichzeitig muss man sich auch von der Orientierung lösen. Also man muss da dieses Spektrum irgendwie managen. Also es geht nicht darum, eine Technik oder eine Haltung per se zu lernen. Es geht darum, mit Ambivalenzen umzugehen, inneren Ambivalenzen. Ja. Da hat auch die, wir haben sie schon angesprochen, die Silvia Vater auch einen Podcast gemacht, weiß die Nummer jetzt nicht mehr, das war einer der letzten, wo es darum ging, welche erste Herausforderung haben Weiterbildungsteilnehmende, wenn sie mit dem systemischen Ansatz Begegnung finden. Mhm. So, und diese Ambivalenz, ich habe das in einem anderen Kontext mal so aufgeschnappt, das gleichzeitige Hochhalten, ne? Jonglieren vielleicht auch von zwei Ideen oder vielleicht auch mehr, darauf kommt es an. Ja. Und ja, ich finde es so spannend, weil es etwas ist, dass man frühzeitig merkt in der Beratungspraxis, und nach meiner Beobachtung, und ich nehme mich damit rein, ne, anhand meiner Erfahrung, erst nach langer Zeit so langsam anfängt zu verstehen, in Anführungszeichen, was im Grunde genommen das für eine Bedeutung hatte am Anfang, was da genau passiert ist und was man als Beratungskompetenz tatsächlich in ein Gespräch mit reinbringen muss. Und ich finde, dieses Managen der Ambivalenz, zwei Ideen, ja, gleichsam, ja, gleichwertig, aufrecht, ja, zu erhalten, ohne sich direkt für eine zu entscheiden und damit zu denken, diese zwei Gedankenwege parallel, das ist schwierig, das ist verdammt schwierig, doch so wichtig auch für genau dieses Phänomen, das du beschrieben hast.
Ja. Mir fällt ein als Methode, ich bin ja auch immer der Suche, selbst Methoden zu entwickeln, die man in Kursen mal machen kann. Ne? So spontan fällt mir ein, man könnte mal Gemälde nehmen, von Porträts beispielsweise, vielleicht auch aus dem 19. Jahrhundert, also aus verschiedenen Zeiten, und dann mal so analysieren zu lassen, was glaubt ihr denn, was dieses Gesicht jetzt ausdrückt, das Wort Ausdruck dann einmal zu nehmen, was kommt darüber an Emotionen, an Gefühlen? Todsicher bin ich, also würde ich jetzt mal eine Hypothese aufstellen, kommen da vollkommen unterschiedliche Beschreibungen dabei raus. Ne? Und mit dieser Ambivalenz, weil jede Beschreibung hat dann ihre Geschichte, kommt aus einer bestimmten Erfahrung heraus. Und das wäre doch mal spannend, das an unserem Beispiel, ne? Wie wenig auch ausgebildete SystemikerInnen da einen universellen Gesichtsausdruck deuten können werden. Ne? Und also ich finde das spannend, das werde ich mal probieren in der Einführung, mal so das mal zwei, drei schöne Porträts aussuchen aus verschiedenen Epochen und die vielleicht als Trauer ausgepreist sind, ne? Und mal gucken, wie denn Trauer gesehen wird. Und dann kommt das mit den anderen Kulturen. Also wir machen ja auch Seminare zur kulturellen Identität und wie man auch mit Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen arbeitet. Ne? Und jetzt kommen hier Beschreibungen aus anderen Kulturen, die so grundsätzlich anders sind, ne? Wo diese Frau Berrett schreibt, ja, wenn ich das Konzept Trauer nicht kenne, wie zum Beispiel ein Stamm auf Tahiti, die kennen keine Trauer und haben auch kein Wort dafür. Das ist für uns Westler, Leute aus dem Westen, ne, Industriestaaten, undenkbar. Trauern die nicht. Ne? Die schreiben dann die Sache vollkommen anders. Also die fühlen sich dann krank, müde oder muffig, aber sie kennen kein Wort für Trauer. Ne? Sie beschreiben dann Körpergefühle, aber fassen das nicht unter dem Großbegriff Trauer zusammen und hätten dann auch keine Trauerbegleitung in dem Sinn. All das, was wir mit der Trauer verknüpfen, gibt es dann bei diesem Volk nicht, weil sie Konzept dafür haben. Ne?
Weißt du, woran man das auch merkt?
Das ist doch erstaunlich.
Weißt du, woran man das auch merkt? Vielleicht ist es schwieriger, sich vorzustellen, okay, da Trauer empfindet, also da gibt es kein Wort dafür, das empfindet man irgendwie anders, ist vielleicht noch sehr abstrakt, vielleicht auch zu weit weg von uns, von unserer Kultur. Ja. Jetzt, wo ich es im Alltäglichen merke, ist, für alle, die bilingual aufgewachsen sind oder multilingual aufgewachsen sind, man fängt plötzlich an, Wörter, die besten Wörter aus beiden Sprachen zu verwenden, wenn man natürlich mit einer Person spricht, die beide Sprachen sprechen kann, weil es für dieses eine Szenario oder für das eine Konstrukt in der einen Sprache genau das Wort gibt, was die innere Empfindung und Beschreibung am besten widerspiegelt, aber nicht in der anderen. Und was auch interessant ist, sind auch die, weil dazu kommen wir noch, das hast du uns versprochen, diesen praktischen Tipp, der Wort Neuschöpfung, der Euphemismen. In Deutschland gibt es ja auch sehr viele Neuschöpfungen, wenn es um Bürokratie geht. Und was ich auch gesehen habe in meiner Familie kommt aus Polen, die sind hierher gezogen. Meine Mutter mit 30, mein Vater mit 16. Also sie hatten erstmal eine ganz andere Umgebung und haben das Deutsche dann gelernt. Und dann gibt es Fachbegriffe auf dem Amt, da gibt es kein Äquivalent im Polnischen oder nicht in der Form so treffend. Und dann hat man diese Wörter natürlich dann nochmal benutzt, weil das einfach viel treffender war. Und so habe ich das jetzt auch verstanden, meine ich zumindest, bilde ich mir ein, dass es auch mit Gefühlen sein kann, wie Trauer beispielsweise oder wie im asiatischen Raum, das hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass es an sich kein Wort bzw. Zeichen für ich gibt.
Ja, genau, im alten Chinesen.
Genau.
Also ich habe hier, sie hat viele Tipps, also so ein Drittel des Buches sind dann praktische Tipps, wie man das in Therapie, in Beratung oder im privaten Leben natürlich dann auch anwenden kann. Das sind viele Sachen aus der Achtsamkeit. Also das ist nicht unbedingt viel Neues dabei. Was für mich neu war, war tatsächlich erst einmal die Ideen, man sollte eine Emotions-Sommelier-Ausbildung machen.
Was ist denn das?
Ein Sommelier ist einer, der sich mit vielen, vielen Weinsorten und Geschmäckern auskennt, ne? Und das auch schmecken kann, ne? Er kann also einen Chardonnay von einem irgendwas anderem unterscheiden. Also und kann dir das auch dann schmackhaft machen, im wahrsten Wortsinn, schmackhaft, ne? Wenn du da so im Restaurant sitzt. So ein Emotionssommelier ist jemand, der eine Vielfalt von Worten für verschiedenste innere Zustände anzuwenden weiß. Und je mehr und je ausdifferenzierter das ist, desto reichhaltiger wird auch dein Gefühlsleben werden. Ne? Weil wenn du immer nur in Kategorien von mir geht's gut oder schlecht oder angenehm oder unangenehm unterwegs bist, ne? Dann wird auch dein Gefühlsleben immer einförmiger werden. Also sie sagt, das Gehirn arbeitet so, dass es mit, wenn du eben Vielfalt schenkst, Vielfalt entwickelt. Und ich habe hier beispielsweise so eine Wortliste mir mal aufgeschrieben, was es alles für Gefühle gibt, die eine hohe emotionale Granularität, also ein Granulat ist eine bestimmte Form von Körnung. Es gibt feinkörniges, ganz feinkörniges, grobkörniges. Finde ich eine tolle Metapher für die Fähigkeit, innere Zustände ausdrücken zu können. Da gibt es die grobkörnigen, da gibt es bestimmte politische Richtungen, die wissen immer nur, sich ganz banal auszudrücken. Aber jetzt hat sie hier zum Beispiel allein der Unterschied zwischen Zorn und Groll, Feindseligkeit, Gereiztheit, Ärger, dann aber auch Verlegenheit, Dankbarkeit, Verachtung, Sehnsucht, Vergnügen, Dank, Spannung, Stolz, Abscheu, Mitgefühl, Scham, Staunen, Schuldgefühle. Also sich einen Wortschatz zuzulegen, mit dem man mal versucht, dezidierter zu beschreiben, was man eigentlich meint, außer mir geht's schlecht. Und geringe emotionale Granularität, die reden dann von Wut oder von Angst oder von Glück, aber man weiß nicht so richtig, was sie eigentlich meinen damit, ne? Oder ein Begriff, du machst zum Beispiel Begriff Nacktheit und dessen Verwendung. Also Nacktheit kann dich verlegen machen, es kann Scham bedeuten, es kann aber auch im positiven Sinn der Saunagang, das Liebeserlebnis, das Unwissen in der Prüfungssituation, weil man nicht genug gelernt hat oder man kommt unvorbereitet zu einem Podcast. Das sind dann alles Beispiele für sich nackt fühlen, ne? Also finde ich klasse, ne? Und jetzt die Worte. Also Ich fange mal mit einem Witzigen an. Im Japanischen gibt es ein Gefühl, das nennt sich Age Otori. Das ist das Gefühl, wie man sich fühlt, wenn man nach einem Haarschnitt glaubt, schlechter auszusehen als vorher.
Das ist ja der Wahnsinn.
Also da fühlt man was. Und ja. Da gibt es im Japanischen ein Wort dafür. Anscheinend kommt das so oft vor, dass das in ein Wort gegossen werden musste, damit man sich das austauschen kann. Ne, du kommst zu mir, warst beim Friseur und ich sage zu dir, und wie geht's dir? Und du sagst, oh Gott, Age Otori. Ne? Und dann weiß ich, das ist eine Metapher für dieses Gefühl nach dem Friseur. Aber es gibt auch wunderschöne Sachen. In Portugal, das ist mir schon mal begegnet, gibt es ein Wort, das heißt Saudade. Und das ist kaum übersetzbar. Da ist ein bittersüßes, melancholische Sehnsucht damit gemeint. Eine bittersüße, melancholische Sehnsucht. Gibt es auch einen Tanz, der das ausdrückt. Ne? Das, auch die Töne sind dann bittersüß, melancholisch. Also es ist wirklich ein Schwebezustand, den musste er erlebt haben. Und da haben die portugiesischen Kultur hat ein eigenes Wort entwickelt. In Norwegen gibt es das Wort Forelsket. Das ist die tiefe Freude des Sich-Verliebens. Gibt es ein eigenes Wort dafür. Ne? Oder in Philippinen, das fand ich ganz lustig, ich habe es gestern meiner Tochter mal vorgelesen, Gigil, das ist der Drang, etwas zu knuddeln, was man unfassbar süß findet.
Oh.
Das ist doch geil, sowas. Ne? Und jetzt, dann gibt es dann aber auch Konzepte, wie jetzt auf den Philippinen, das ist ein ganzes Emotionskonzept, das heißt Liget. Nutzt ein Volk, die nennen sich Ilonggot. So, und das ist ein ganzes soziales Konzept mit sozialen Regeln in ein Wort gepackt. Ne? Liget heißt also eine starke Konzentration, Leidenschaft und Energie, während man gleichzeitig eine gefährliche, ne, eine bedrohliche Herausforderung innerhalb einer Gruppe meistert. Hallo, ne, wenn du mal überlegst, das kannst du vielleicht auf Teamerlebnisse übertragen, ne, da ist was Bedrohliches, vielleicht ja gut, irgendein Kampf möglicherweise, aber auch vielleicht ein intellektueller Kampf. Ne? Und es geht immer um ein Gruppengefühl von Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit. Es ist ein Gesamtpaket, das sich in diesem Wort ausdrückt. Und wenn man jetzt dieses Konzept gar nicht hat, ne, behauptet sie, dann empfindest du da etwas, hast aber kein Konzept dafür, und dann überträgst du das in andere Worte und dann wird es vollkommen schräg. Und insofern behauptet sie, dass Emotionen kulturelle Artefakte sind. Es ist also nicht so, dass wir die Kultur in unser Gehirn einschreiben, sondern unser Gehirn das, was die Kultur uns anbietet, konstruiert, neu bildet. Die Kultur ist eine Unterstützung, unser Gehirn zu verdrahten und zu verschalten. Also, ja, und dann gibt es hier noch, also hier unten, das Wort finde ich auch klasse, das Arigata Maiwaku kommt auch wieder aus Japan. Mhm. Ich kenne das Gefühl, aber ein Wort hatte ich noch nie. Und das ist auch ein Geschenk, so ein Wort. Ich empfinde es als, also das ist ein Gefühl, wenn dir jemand einen Gefallen getan hat, was du aber nicht wolltest und du jetzt Probleme bekommst, weil dir jemand einen Gefallen getan hat, und du trotzdem dankbar sein musst. Hast du sowas schon mal erlebt? Also mir fallen da schon Sachen ein. Jetzt gibt es da im Japanischen Wort dafür. Ne?
Oh, jetzt sagst du was Schönes und ich oute mich mal. Ich schaue ja ab und zu mal Animes. Und ja, okay. Neulich habe ich, und das habe ich die ganze Zeit gesucht, dass du da jetzt davon erzählt hast. Gerade ist es mir eingefallen. Dachte ich mir so, boah, ich versuche eine bestimmte Richtung zu finden. Darauf habe ich jetzt Lust, ne? So ein Filmgenre, wenn man so möchte. Ja. Und ich habe mir einen Wolf eingetippt in Google. Bis ich wieder,
Wolf eingetippt, okay.
Bis ich wieder auf den Begriff kam, ja. Den es im Japanischen gibt. Und da habe ich einen Begriff eingegeben. Und dann hatte ich genau das, was ich wollte. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich mir dachte, Gott sei Dank haben sich mehrere Menschen auf einen Begriff geeinigt, der für was sehr Abstruses, Vielfältiges steht, genau. Damit man das sofort finden kann. Also ich war so unbefriedigt die ganze Zeit, die ganzen 15 Minuten, als ich gegoogelt habe, weil ich war frustriert. Ne? Und erst als ich den Begriff hatte, hatte ich wieder eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Und da auch meine Frage und meine Verständnisfrage, also diese Vielfalt, sagt Barrett, die verschiedene Begriffe zu kennen, die für verschiedene Konstellationen stehen, von emotionalen, von Erfahrungen und so weiter und so fort. Diese Artefakte, so nennt sie das ja. Ein breites Repertoire zu haben, einen breiten Werkzeugkoffer vielleicht auch, ist im Beratungsprozess, deswegen ziehe ich die nicht, weil wir einfacher die Sprache des Klienten sprechen können, vielleicht auch Angebote machen können, ja. Hypothesen reinwerfen können. Beschreib das ungefähr, das, was, wie du dich empfindest. Ne? Was muss da noch dazu und so weiter? Sollen wir das Wort hier verwenden, einfach damit wir darauf aufbauen können? Ja. Oder muss das irgendwie anders klingen? Und jetzt baue ich hier die Brücke zu der Wort Neuschöpfung.
Genau. So, und das ist jetzt etwas, was mich total fasziniert. Ich glaube, ich habe mir erzählt, dass ich schon so mich eine Zeit lang mal mit Goethe beschäftigt habt und dann lernte, dass Goethe viele Worte, die wir im Deutschen selbstverständlich benutzen, einfach individuell erfunden hat, weil es gerade auch vom Lautklang also gut passte. Ne? Ein Wort, was dann auch schön klingt, ne? Ästhetisch klingt, wurde dann einfach eingeführt. Also als Beispiel das Wort Entwicklung auf ein persönliches, individuelles Wachstum zu übertragen. Entwicklung, das war eine Wortschöpfung von Herder und von Goethe. Also die Verwendung auf einen jungen Menschen in der Ausbildung, das Wort Entwicklung zu nehmen. Ursprünglich war das Aufwickeln einer Papyrusrolle, auf der ein tolles Gedicht stand. Und jetzt den Mut zu haben, einfach mal zu, wie muss es denn klingen, was ich fühle? Ne? Laute aneinander zu fügen. Also ich habe zum Beispiel doch mal probiert, vorgestern mal zu meiner Tochter gesagt, ich fühle mich heute bombeldrom. Und da konnte die was anfangen damit. Ne? Also da entsteht bei ihr schon ein Bild, wenn ich so sage, bombeldrom. Ne? Und das ist so, und ich habe dann versucht zu erklären, es ist so.
Nein, bevor du es erklärst, meine Idee, ja, genau. Bombeldrom, hast du ja gesagt, es klingt für mich so wie so eine Trommel, die so die Treppe runterfällt. Also so irgendwie so geht es mir heute. Ne? Ich kann es auch irgendwie so, einmal hier bin ich dran gestoßen, einmal da bin ich dran gestoßen, aber irgendwie ist es nie konstant. Ja. Also sowas in der Art und ich fühle mich nicht ganz wohl, kann es auch nicht definieren. Ja. Also das hätte ich jetzt als Hypothese anzubieten.
Weil das ist jetzt so ein Bild, das fast besser ist, also ich hatte so Regentropfen, die irgendwo drauf klopfen, wo sie nicht hingehören. Also deplatziert so ein bisschen, aber auch nicht schrecklich, ne? Sondern also kein großes Drama, aber irgendwie tropft es nicht richtig und es erzeugt falsche Töne. So. Und meine Tochter sagte mir zwar jetzt nicht, was sie damit verknüpft hat, aber sagte, sie kann sich was vorstellen. Und jetzt hat sie da auch so ein paar Beispiele drin. Also sie sagt jetzt erst einmal, Worte zu erfinden, sind die Samen neuer Konzepte. Ne? Weil wie wir jetzt beide, wo du schenkst mir jetzt ein neues, ja, das ist ein super Bild mit der Trommel, die da runterhüpft. Ne? Also könnte sein, dass das sogar dieser inneren Welt näher kommt als mein eigenes Bild. Ne? Jetzt kann ich aber drüber nachdenken und reflektieren oder wir könnten Spaß haben, wir trinken mal einen Schluck Wein oder rauchen ein oder machen sonst was und dann lassen wir uns mal Gefühlswörter einfallen. Das kann ja einen unsagbaren Spaß machen, ne? Indem man sich Gefühlszustände mal wieder aus der Erinnerung her hochholt und sie mal anders beschreibt als mit den Worten, die wir traurig, ängstlich, wütend nennen oder so. Und da mal andere Worte, die vielleicht diffiziler damit umgehen. Also sie meint jedenfalls, dass solche Worte Samen unserer geistigen, mentalen Konzepte werden können. Und die wiederum prägen unsere Vorhersagen, unsere Simulationen, greifen in unser Körpergefühl ein. Und das ist dann auch wieder das, was wir fühlen. Also die Worte können so eine Kaskade, so eine Kette bis hin zu einem Gefühl auslösen. Und sie schlägt auch vor, das werde ich auch mal im Kurs probieren, sich mal Gedanken zu machen. Wir machen ja manchmal Unterschiedsbildungsübungen. sich den Unterschied vergegenwärtigen zwischen dem Wort entmutigt, niedergeschlagen versus traurig. Wieso benutzen wir verschiedene Worte für anscheinend gleiche Zustände? Ne? Und was sie noch für einen Tipp gibt, außer Worte zu erfinden, aber ich wollte noch von meinem Enkel was erzählen. Das Erstaunliche ist, dass der Aua, sehr oft Aua sagt. Ne? Und ich musste mir von meiner Tochter erklären lassen, dass das Wort Aua ganz verschiedene Gefühle meint. Er kann aber noch nicht, er hat noch keinen Wortschatz. Also nennt er selbst Zustände extremer Freude, nennt er Aua. Ne? Und das wird sich jetzt erst im Laufe der Zeit ausdifferenzieren. Ne? Eine Wortvielfalt für verschiedene Zustände auszuprägen.
Ist es nicht auch das Konzept des mentalisierungsbasierten Arbeiten, dass man vor allem bei Kindern, die das eben noch nicht ganz fassen können, was sie gerade empfinden, dass man ihnen das Angebot macht,
ja, genau,
das einer Emotion, Teil, damit sie diese Verknüpfung lernen? Ja. Ist das, was man darunter versteht?
Das ist mit da drin, so wie ich es verstanden habe, ne, auf jeden Fall. Hier wäre jetzt aber die Mahnung mit drin, das auch wieder zu wissen, dass das auch nur wieder Worte sind, die bestimmte ja, mentale Zustände festschreiben. Und hier müsste dann in der Erziehung des Kindes oder in der Wechselwirkung der sprachlichen Entwicklung auch darauf geachtet werden, dass da eine Vielfalt reinkommt, dass man nicht bei diesen Worten dann stehen bleibt. Also auch mit dem Kind ruhig mal so Spiele macht, Worte zu erfinden. Und mein Enkel hat neulich zwei Silben vertauscht von dem Wort, das er neu entdeckt hat. Und da hat er einen Spaß dran gehabt. Ne? Also das Wort hintenrum aufzuzäumen und das zu verwechseln. Und das war das hat mich echt sogar richtig gefreut. Und jetzt fängt er schon an, mit 2,5 Jahren mit Sprachteilen zu spielerisch umzugehen, ne? Und so zu merken, dass Erwachsene dann lachen, also einen Witz zu machen. Es zieht sich sowas wie Humor ein, ne? in die Sprachgestaltung. Also er weiß zu unterscheiden, was ist Witz und was muss ich anwenden, damit ich verstanden werde.
Also könnte man sagen, dass da jetzt auch der Vorteil wäre, eine andere Beziehungsarbeit zu ermöglichen. Also man verbessert jetzt auch wieder in Anführungszeichen eine Beziehung, weil man dann Dinge anders auch ausdrücken kann oder ein anderes Angebot macht, das wiederum eine Beziehungsebene aufmachen kann, ein Punkt, wo man sich treffen kann, um eine Konnektivität zwischen zwei Personen anzubieten. Was im Grunde genommen ja Kern der systemischen Beratungsarbeit ist, aber generell der Beratungsarbeit an sich, der Therapie, den Aufbau eines Beratungssystems, der Beziehung zu dem Klienten oder der Klientin. Und das ist ja das, was laut Forschungsstand den größten Wirksamkeitsfaktor hat für das Erreichen der Ziele des Klienten.
Ja, und jetzt würde ich aus meiner Erfahrung als Berater heraus sagen, es ist so unsagbar verlockend, sich auf einfache Beratungsformate einzulassen, weil wenn du in einer Beratungsfabrik arbeitest, ich habe mal das Beispiel Jobcenter, und du sollst dann als Angestellter des Jobcenters Menschen in Arbeit begleiten, also da führst du dann diese Profiling-Gespräche und wenn du da 10 Leute pro Tag hast oder nur 5, manche Gespräche sind so furchtbar anstrengend. Ne? Und es ist so furchtbar anstrengend, sowas hier auszuloten, ne? darauf sensibel zu achten, Wortschöpfungen zu verwenden, sprachliche Unklarheiten auszuräumen, gemeinsame Prozessgestaltung, immer mit der Haltung des neugierigen, Suchenden, Nichtwissenden zu bleiben. Es ist so unsagbar verlockend, sich an straighte Linien zu halten, an Vorgaben des Dienstherrn, der sagt, so und so sind die Beratungsgespräche zu machen und lassen Sie mal den ganzen systemischen Quatsch weg. Es ist leichter, immer dieselben Methoden anzuwenden, dieselben Werkzeuge. Damit kommst du in vielerlei Hinsicht besser durchs Berufsleben durch. Das ist wirklich hohe Kunst, sowas. Ne? Also was wir da in den Seminaren vermitteln, ist wirklich hohe Kunst, wenn man die innere Distanz dazu, die Respektlosigkeit auch zu diesen Werkzeugen und Methoden sich bewahrt und sich solche Ideen mal anguckt und sagt, meine Güte, wenn das wirklich ein Stück weit stimmt, was diese Barrett da in ihren Studien ermittelt haben will, dann ist ja vor allem Dingen alle höchste Achtung angesagt. Ne? Und das ist in der Praxis manchmal schwer umzusetzen. Ne? Weil du auch unter Druck gesetzt wirst, als Berater bestimmte Beratungserfolge zu erzielen. In manchen Einrichtungen wird mit Kennzahlen gearbeitet. Ne? Da geht der Geldgeber her und verlangt von dir bestimmte Beratungsformate, die du einzuhalten hast, bis hin zu Zeitvorgaben. Jobcenter, in dem wir waren, hatten wir für ein Erstgespräch am Ende nur noch 30 Minuten an Zeitbudget. Und da beißt sich ja. Ne? Das Ideal der systemischen Ausbildung mit dem, was die auch teilweise brutale Beratungswirklichkeit da draußen dann abfordert.
Da habe ich eine Frage an dich.
Jetzt guckst du bedeutungsvoll. Also ich interpretiere das jetzt mal von meiner konzeptionellen Lage her ad hoc bedeutungsvoll.
Das freut mich. Ich hoffe, das hat auch eine Bedeutung, was ich fragen möchte. Wann ist es sinnvoll, deiner Meinung nach, sich von dieser Arbeit auch zu lösen? Auch mal vielleicht linear zu denken. Du hast ein paar Beispiele gegeben. Und auch sagen, nee, so muss es jetzt sein. Ja, vielleicht gibt es nicht die optimale Passung. Aber wir müssen das jetzt so machen, weil. Was würdest du sagen?
Ja, da gibt es viele Beispiele. Also vor allen Dingen, wenn Menschen sich selbst gefährden, ne, wenn das Gesetze vorschreiben, dass du bestimmte Sachen einzuhalten hast, wenn Menschen sich im Sumpf der Kontingenz vollkommen verirrt haben. Also diese
Was heißt es, im Sumpf der Kontingenz verliert haben?
Okay, wir haben so einen Leitsatz, es ist ein systemisches Mantra. Mantra vom Heinz von Förster wird immer und überall bei allen Ausbildungen geführt. Hunter, steht so, dass du deine Möglichkeiten erweiterst. Ich habe in meiner Beratungspraxis auch als Schuldnerberater miterlebt, dass die Vielfalt der Möglichkeiten manche Leute erschlägt. Also, dass man linear eine Engführung erstmal einführen muss, damit Menschen sich überhaupt erstmal wieder aus diesem erdrückenden, erschlagend wirkenden Möglichkeitenfeld herauslösen können und dann mit Möglichkeiten neu umgehen. Also nicht eine Erweiterung des Möglichkeitenfeldes, sondern eine Verengung in der beraterischen Praxis herbeiführen muss. Da muss ich linear vorgehen. Und ich weiß aber dann, dass das Lineare, das ich dann anwende, auch wiederum nur ein Konstrukt ist, aber dass jetzt eine kritische Situation zu entschärfen kann. So, ne? Also mir fällt das Feuerwehrbeispiel an und die Hierarchie. Wenn ein Haus brennt und die Feuerwehr fährt dahin, kann ich mich nicht in Teamsitzungen mit den einzelnen Feuerwehrgruppen zusammensetzen und diskutieren, wie man jetzt löscht. Da braucht es hierarchische, schnelle, vor allen Dingen lineare Direktiven. Und das sind dann meistens erfahrene Leute, die dann das auch organisieren. Oder wenn du große Katastrophen nimmst, das zu managen, braucht Hierarchie und Linearität. Und ich denke mir, dass manche Menschen auch in Gesprächen manchmal, wenn sie mir gegenüber dann so ausfransen und 1000 Themen bringen, dass die von Interesse sind, dann eine Fokussierung zu machen, eine Priorisierung. Auch das macht man dann ja öfter mal mit linearen Methoden. Und dann sagt man, zack, und jetzt machen wir dieses Thema und wir bleiben da am Thema und wir fransen dann jetzt nicht hin und her aus. Also das Setzen von Leitplanken braucht oft dann Linearität. Ganz kurz formuliert nur.
Ein Beispiel, das man vielleicht auch aus dem privaten Bereich kennt, ist, man nimmt sich was vor als Gruppe, etwas zu unternehmen.
Ja.
Und da fragt man, weil man natürlich, man will ja nicht so forsch sein, man möchte gerne auch die Ideen mit einbeziehen, vielleicht haben auch andere sehr gute Ideen. Und dann fragt man so, ja, was wollt ihr machen? Oh ja, keine Ahnung, können wir das vorstellen und das. Und okay, gut, und du, was möchtest du machen, Person B? Ja, also ich fand das, was Person A gesagt hat, auch schon sehr spannend. Mir ist es eigentlich egal, dafür sprich was, dafür sprich was. Und spannend fände ich auch. Und dann hier, und dann entsteht so ein Gedankenbaum, der blüht in voller Pracht, ja. Und dann steht man da und merkt, okay, gut, er blüht zwar, aber du bist meilenweit davon entfernt, weil nichts davon kannst du wirklich erleben, weil du noch in der Konzeption bist des Ganzen. Und was heißt es dann konkret? Es gibt immer eine Person, die sagt, okay, so machen wir das jetzt.
Ja, genau.
Und dann geht es halt auch voran. Aber wenn das nicht der Fall ist, das kann auch manchmal sehr frustrierend sein, weil man nur auf der Stelle tritt, genau. In seiner Gedankenwelt, vielleicht auch nochmal systemisch ergriffen, weil man so eine schöne Formulierung gewählt hat und sich bloß nicht positioniert hat oder so, ne? Und das ist mir eingefallen. Gibt es auch in Meetings, gibt es überall. Ja. Und dann würde der BWLer immer sagen, wir müssen mal PS auf die Straße bringen. Ja,
ja, und das ist ja so spannend, dass Beratungskunst würde für mich da anfangen, wo man zwischen diesen beiden Polen, ne, ich würde sagen, da Linearität, da Vielfalt, Möglichkeiten fällt, hin und her changieren kann, ohne sich einer Sache wirklich zu verschreiben, sondern zu sagen, es gibt Situationen, die brauchen Linearität und es gibt Situationen, die brauchen Vielfalt und möglichst breite Streuung. Was braucht, welche Situation braucht was wann? Ne? Aber all das ist anstrengend. Ne? Und aufs Lineare zu greifen, ist meistens einfach. Und Bateson schrieb das mal auch so in dem Buch, er schrieb jedenfalls mal, dass er das Gefühl hat, dass die menschliche Kultur, in der menschlichen Kultur sich das einfache, grobe immer schneller durchsetzt als das systemisch, feinsinnig austarieren von verschiedenen Möglichkeiten. Aber es ist machtvoller, du kannst damit schneller Macht durchsetzen, du kannst aber auch, ist es auch nicht so anstrengend und verbraucht nicht so viele Ressourcen. Ne? Deswegen, das Grobe wird wahrscheinlich immer gewinnen. Ne? Und ja, das siehst du auch in Argumentationsketten bei Talkshows, wer setzt sich da durch? Das laute Grobe, ne? Das feinsinnig Nachdenkliche, das wird dann schneller abgebügelt. Ja, so wäre das ideal. Und ich habe jetzt hier noch zum Schluss für das nochmal die gute Frau Barrett hat dann in der Mitte des Buches eine Definition für das Selbst, die geht 3 Seiten lang. Das erspare ich jetzt, hier das vorzulesen, aber das ist eine hochsystemische Geschichte, dass das Selbst natürlich nicht von selbst entsteht, sondern immer in Wechselwirkung mit anderen Menschen. Und das vergisst man aber so oft. Ne? Das letzte Satz dieser Definition des Selbsts ist, allein können Sie kein Selbst sein und kein Selbst entwickeln. Also das ist natürlich so eine ganz zutiefst systemischer Satz. Das, was du da bist, als Kevin Baron, so wie du da jetzt hier vor mir sitzt, so wie du guckst und fühlst und lebst und machst und tust, bist du Produkt einer Wechselwirkung mit vielen, vielen anderen Menschen. Und kennst du das? Dieser Junge von Everon, es gab mal einen Menschen, der ist im Alter von 4, 5 Jahren im Wald verschwunden und wurde tatsächlich, und es ist keine Story, von Wölfen großgezogen. Nun wurde da auch gesäugt, konnte da die Wolfsmilch trinken, bewegte sich dann auch auf allen Vieren. Und als der 12, 13 Jahre alt war, das war im 18. Jahrhundert, also 1700 noch was, in so einer kleinen französischen Stadt, wurde der von Jägern gefunden. Und das war natürlich eine interessante Geschichte, weil der ohne Menschen aufgewachsen war, ohne Sprache, ne, sondern ein ganz anderes Verhältnis entwickelte. Dann lernte er so langsam Sprache. Und das war schon eine spannende Nummer. Ne? Da haben sich so diese Anfänge der Psychologie haben sich mit diesem Jungen absolut beschäftigt. Also wodurch, der hatte kein Ich, der hatte all diese Vorstellungen nicht, ne? Sondern bewegte sich tatsächlich wie ein Tier durch den Wald, ne? Und aß und trank wie ein Tier und hatte all diese sozialen Eigenschaften nicht. Und da konnte man das ganz, ganz gut nachvollziehen, dass das, was du als Mensch bist, andere Menschen braucht. Und zwar immer und dauernd und permanent. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt. Es gibt schon politische Richtungen, die das Einzelne so unsagbar in den Vordergrund stellen. Die Individualität, ne? Nein, ist nicht so. Also wir sind alle über andere Gehirne, schreibt sie jetzt, also bezogs auf Gehirne, wir stecken in Wechselwirkung mit anderen Gehirnen. Und wenn man Gehirnforschung jetzt mal ausweiten wollte, müsste man Gehirne in Interaktion miteinander untersuchen. Es gibt Ansätze, wo man mehrere Menschen in die Magnetresonanztomographen legt und guckt, wie die Wechselwirkungen, die Rückkopplungen sind. Ne? Und das sind Rückkopplungen feststellbar. Ich finde das faszinierend ohne Ende. Ein Geist braucht viele menschliche Geister, um zu einem menschlichen Geist zu werden. Das ist vielleicht ein schöner Schlusssatz. Ich kann das voll unterschreiben, ne, von meiner Erfahrung her.
Und wie das eventuell auch nochmal das Phänomen verändern kann, das wir auch in Japan schon jetzt beobachten und bei uns vielleicht auch zukünftig stärker beobachten werden, der Isolation, der Einsamkeit.
Ach, da gibt es auch ein Wort dafür übrigens. Das fällt mir jetzt noch nicht ein. Irgendwas mit H, nicht Harakiri, irgendwas, aber so ähnlich klingt das Wort.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme auch gerade nicht drauf, aber habe ich auch mal gehört.
Mhm.
Also, wenn wir das doch brauchen, um uns selbst zu definieren,
ja,
und immer weniger Kontakt haben mit Menschen oder in einer anderen Form Kontakt haben, wie verändert sich dann das Selbstbild und wir als Person?
Ja, ganz krass. Also in Japan, was du da schilderst, habe ich mal gelesen. Da weiß ich natürlich, ob es nicht, dass das oft zu Suiziden führt, wegen Arbeitsüberlastung auch, ne, und wegen Einsamkeit. Und dann bringt man sich um, weil, ja, was ist das Leben dann noch? Ne? Wenn du dann in der Arbeit scheiterst, weil du dann deinen 16-18-Stunden-Tag da abreißt, ne, und sonst außer Schlafen nichts mehr machst, dann ist das Leben irgendwann vorbei, zwar ziemlich schnell, ne? Weil wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen die Nähe von anderen Menschen, und wenn wir uns dem entziehen oder eine ganze Kultur sich dem entzieht, dann geht die Kultur zugrunde. Das ist überall als Vorhersage ablesbar. Ne? Wir brauchen uns und anders geht's nicht.
Dann können wir jetzt gemeinsam darüber nachdenken, wenn es uns eine Herzensangelegenheit ist, diese Beziehung zu führen, aus welchen Gründen auch immer, was könnten wir tatsächlich jetzt als Kleinigkeit, als ersten Schritt vielleicht auch oder als 17.000. Schritt, weil man schon sehr erfahren ist in dem Gebiet, tun, um eben dieses Zwischenmenschliche noch stärker zu fördern? Welche Begegnungsmöglichkeiten könnte man ermöglichen und so weiter und so fort? Wen könnte man anrufen? Mit wem könnte man jetzt noch einen Termin vereinbaren? Und ich würde gerne einen Termin mit dir vereinbaren, Klaus, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Und das können wir gleich machen, denn ich möchte dich für den dritten Teil natürlich gewinnen. Wir sind es den Leuten schuldig, da auch nochmal die Brücke zur Philosophie zu schlagen.
Gut, dann machen wir das nächste Mal einen Philosophietermin und ich gucke mal in meinen Kalender. Ich hoffe, ich habe ihn überhaupt dabei.
Und während Klaus seinen Kalender raussucht, verabschiede ich mich schon mal. Ist heute ein bisschen länger geworden, aber für die, ja, ich glaube, wir sind schon über eine Stunde, aber für so ein Thema sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, und wir nehmen uns, das ist schön an den kalifornischen Terrassen, wir nehmen uns die Zeit, weil wir es natürlich können.
Ja, vielen und Dank. Rückbesinnt auf den ersten Podcast. Das hat heute auch wieder Spaß gemacht. Also wir machen einfach mal weiter.
Ne? Sehr gut.
Okay, gut.
Klaus, mach's gut.
Tschüss. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung hier.